Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4Piece. Wie schon jede Woche mehrere Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 98, wo wir die Folgen 6 und 7 von Impel Down in One Piece schauen. Ich bin wieder Darius Nima und mit dabei sind Sarah.
Hallo.
Und Paul.
Hallo.
Wie geht es euch?
Eigentlich ganz gut, aber ein bisschen traurig, weil die Ferien zu Ende gehen.
Wir befinden
aktuell
uns.
Aktuell ist der letzte Osterferientag.
Mhm. Habt ihr in den Ferien irgendwas Interessantes gemacht?
Also, ich habe eigentlich keine Osterferien in dem Sinn. Ich hatte aber eine Woche frei.
Ja, frei genommen halt.
Ja.
Und ist da irgendwas Spannendes passiert?
Nein. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Also, ich habe schon Sachen zu tun gehabt.
Ja.
Aber es war wirklich nichts an Content-Produktion. Also, ich erzähle gleich Sachen, aber nicht sehr viel. Mhm. Nichts an Content-Produktion, die für den Podcast geeignet ist, jedenfalls.
Ja.
Also, ich meine, wir haben irgendwann vor langer Zeit eine Körper- und Physiotherapie-Folge geschaut.
Ja.
Aber ich kann mich eigentlich nicht mehr daran erinnern, was da war.
Sollte die Staffel nicht eigentlich bald zu Ende sein?
Ich glaube, zwei Folgen sind noch.
Zwei Folgen, ja.
Genau, also eine ist schon, wir nehmen gerade am Montag auf, das heißt, die eine ist schon draußen.
Mhm.
Und dann kommt noch eine, glaube ich. Und ich bin sehr gespannt, ob meine Theorie hält.
Natürlich.
Aber ja, ich bin nicht fertig geworden mit dem Buch, das ich gerade lese, also mit Monstrous Regiment.
Ja.
Und sonst war ich nur weiter im Kopfhörer-Rabbit Hole.
Okay.
So viel will ich gar nicht dazu sagen, nur dass ich irgendwie, was ich echt ziemlich cool an diesem Rabbit Hole finde, ist, wenn man will, ist es ein sehr billiges Rabbit Hole.
Ja,
weil
das wollen wahrscheinlich einige Leute.
Ja, das Interessante ist nämlich nicht, also man kann das auch sehr teuer betreiben und man kauft sich auch immer neue Kopfhörer und immer teurere Kopfhörer.
Mhm.
Das habe ich jetzt aber gar nicht so vor. Ich habe mir schon Zeug gekauft, aber das wirklich Spannende ist in der Equalizer und Messungen. Und okay, wenn ich das wirklich betreiben würde, dann würde ich mir jetzt Messapparate kaufen. Das tue ich aber nicht, da bin ich mir auch relativ sicher.
Was ist relativ sicher?
Naja, es gibt schon recht billige auf AliExpress, aber die sind nicht so gut.
Mhm.
Deswegen sagen wir mal 95% sicher oder so.
Okay.
Also es gibt ein Restrisiko, dass das passiert, aber ich glaube eigentlich nicht.
Mhm.
Weil das Problem ist dann auch, wenn ich Messzeug hätte, eigentlich will ich ja gar nicht Kopfhörer messen, eigentlich würde ich ja keine Kopfhörer auf meinem Kopf messen.
Ja.
Dann bräuchte ich In-Ear-Mikrofone und sowas. But
ja.
I'm not going there.
Das also wäre dann wieder teuer.
Nehme ich an, da habe ich noch nicht auf die Preise geschaut. Aber ja, wahrscheinlich schon, ja. Ich weiß gar nicht, ob es die so off the shelf gibt. Die kann man, glaube ich, selber basteln.
Ja, okay, eine Frage, bevor du
das
da weiterredest.
Cool.
Sarah, du hast ja mal diesen Artikel gepostet gehabt von dem Typen, der
ja,
sehr viel Geld in Audio-Equipment gesteckt hat.
Ja, ja, und dessen Familie dadurch, der seine Familie dadurch zerstört hat. Gell?
Ja, ja, aber,
ja. Ich denke öfter dran.
Ja, stell deine Frage.
Aber wie viel hat der ausgegeben gehabt?
Absurde Mengen, glaube ich.
Viel Geld. Aber ich glaube, das Problem war eher die Zeit, die er investiert hat.
Ich meine, die Zeit investiere ich auch, aber meine Zeit ist nichts wert. Nein, ich habe auch gar kein Endgoal, irgendwie da besonders gut Sachen zu haben, aber ich finde es halt relativ spannend.
Ja.
Tatsächlich. Und auch, was sich da so tut an Forschung, oder weniger.
Mhm.
Aber ich finde, also ich würde sagen, die ganzen Hi-Fi-Leute sind ja Esoteriker, großteils zumindest.
Okay.
Und davon halte ich nicht so viel. Aber ja, also Equalizer, cooles Rabbit Hole, kann ich empfehlen.
Ja, für jeden, den es interessiert halt.
Apropos, falls jemandem aufgefallen ist, dass die Sarah anders klingt als vorher, ist ein Equalizer der Grund. Wenn es nicht aufgefallen ist, ist es auch okay.
Es wird wahrscheinlich wenigen auffallen.
Ja, wahrscheinlich.
Die wird es vielleicht aktuell auffallen, Paul. Ja. Wenn du auf sowas achtest, aber muss schon drauf achten,
auf
Ton und Stimme.
Ich weiß gar nicht, ob man gute Kopfhörer oder Lautsprecher oder so man braucht, um den Equalizer zu merken, aber es ist eher subtil.
Mhm. Ja, hast du sonst noch irgendwas gemacht diese Woche?
Nein.
Okay, gut, wenn nicht, dann Sarah, was hast du denn so gemacht?
Also, hab sehr viel Magic, sehr viel Zeit mit Magic verbracht. Ich habe wirklich gar nichts angeschaut, auch alleine nicht, ohne ein paar. Aber zwei Bücher.
Ja.
Zumindest eins beendet und eins angefangen. Einmal die Zeitmaschine, fertig gelesen.
Oh ja, wie hat es dir gefallen?
Besser als
Krieg der Welten.
Ja. Aber es ist mir alles ein bisschen zu weiß nicht, mir fällt kein gutes Wort dafür ein, aber es ist so, die Themen sind nicht so interessant, also wie die Zukunft da gezeichnet wird. Und es hat halt so also eine Symbolik, die nicht sehr subtil ist und die halt irgendwie ist alles nicht sehr, gibt nicht viel her, finde ich.
Ja, es ist, glaube ich, auch so Symbolik, die ich als 14-Jähriger auch gesehen habe.
Ja, also so, er geht da in die Welt und gibt es halt irgendwie die zwei Stränge, die sie von den Menschen entwickelt haben. Einmal eben die von der Oberschicht ist und einmal die Unterschicht,
die oberschichtlich. Die Morlocks.
Genau, sind die unten im, also weil die Arbeiter so in die Kanalisation gedrängt worden sind, haben sie zu so menschenfressenden Monstern entwickelt und die Oberschicht hat sie so degeneriert, sagt sie jetzt an dem Buch eben, dass sie sich nicht mehr verteidigen können und eigentlich nur mehr Sinn für Schöne haben und halt den Morlocks so ausgeliefert sind, sobald es zur Auseinandersetzung kommt. Und es ist eh okay, aber es ist halt so, es ist jetzt nicht so viel dran, finde ich.
Nein. Zu dem Morlock selber, ich habe es jetzt sehr gruselig gefunden, als ich sie früher im Film gesehen habe, im alten Zeitmaschinenfilm.
Ich habe es dann eh gegoogelt, schon eh recht spooky aus. Wie stehst du zu den Morlocks?
Ja, ist schon, könnte ich mir schon vorstellen, das gruselig zu finden. Wenn das einer. Ich finde es jetzt gerade nicht so gruselig. Ich finde diesen Screenshot, den wir gerade in unserem Chat haben, nicht so gruselig, muss ich sagen. Ja. Also, wenn ich jetzt das im Kontext sehe von, das ist ein Bild, das mir gezeigt wird, aber wenn ich mir vorstelle, das als Kind zu sehen oder so in einer Fernsehserie, die vielleicht ein bisschen immersiver ist als ein Screenshot in einem Chat, dann kann das schon sein, dass ich es gruselig finde.
Also ich bin ziemlich sicher, dass es relativ viele gibt, die als Kind diesen Film mal geschaut haben, weil er einfach so im Fernsehen gelaufen ist, die ist Morlocks sicher, gesehen haben und dann ein bisschen traumatisiert waren davon.
Ja, ich war eines dieser Kinder.
Und sonst habe ich noch ein zweites Buch gelesen von einem argentinischen Schriftsteller, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ich schicke den Namen jetzt in den Chat und ihr müsst es lesen. Meint ihr?
Paul, machst du zuerst oder ich? Es ist Jorge Luis Borges.
Okay. Ich mache das nicht, ich lasse es mir vorlesen.
Lass du vorlesen, ja, und dann sagst du uns, wie es geht. Ich hätte auch Jorge Luis Borges, hätte ich gesagt. Beziehungsweise in meinem Kopf sage ich Jorge Luis Borges.
Yeah. Howtopronounce.com, funktioniert das? Oder diese YouTube-Videos sind leider oft auch ziemlich falsch. Schauen wir mal.
Also es gibt auch die Datei auf Wikipedia, da kannst du es dir auch anhören.
Also es ist nicht Borges, sondern Borges. Okay. Aber sonst war es okay.
Okay.
Also Jorge Luis Borges. Laut irgendeiner Person auf YouTube hat aber sehr, also der Akzent hat schon mal sehr vertrauenserweckend geklungen. Also es war von einer offensichtlich spanischsprachigen Native-Person. Also,
ja.
Von dem her ist es.
Okay.
Was also hast du denn gelesen?
Also Fiktionen ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Es ist ein Autor des 20. Jahrhunderts und gilt als Mitbegründer des magischen Realismus. Zumindest auf Wikipedia.
Also was halt auch sehr Murakami prägt.
Ja, aber es ist schon ziemlich anders. Es ist ganz lustig. Ich finde, es liest sich ein bisschen wie French Dispatch. Also der Wes Anderson-Film.
Ja.
Mit den ganzen ausgedachten Geschichten und Figuren und so weiter. Weil jetzt die letzte Geschichte, die ich gelesen habe, war ein bisschen anders. Die war ein bisschen mehr Murakami. Ein bisschen düsterer vielleicht. Aber davor, das waren eher so wissenschaftliche Texte. Oder über halt, in der ersten Geschichte ging es um einen Planeten, der nicht existiert, aber der Erzähler hat eben eine Enzyklopädie gefunden, wo das ganz genau geschrieben wird.
Sehr House of Leaves.
Und so weiter. Ja. Und dann entwickelt sich das halt irgendwie so, dass die Welt dann halt anfängt zu glauben an den, an den Planeten und so. Und es ist sehr kompliziert zu lesen. Also wirklich, finde ich sehr herausfordernd. Es gibt sehr viele Fußnoten.
Ja, das ist schön.
Und es gibt so Verweise auf Wissenschaftler und ich glaube, teilweise existieren diese Leute auch, teilweise eben nicht.
Kann gut sein, dass dann Danielewski viel von ihm auch übernommen hat einfach.
Ich glaube schon, also das glaube ich, dass er, also da viel war wirklich einflussreich, glaube ich, in der Art zu schreiben. In der zweiten Geschichte geht es irgendwie um jemanden, der das erste und das letzte Kapitel vom Don Quixote geschrieben haben soll.
Aha.
Und auch da ist es halt sehr, also sehr, sehr wissenschaftlich. Es fängt an mit, welche Werke hat er geschrieben? Erstens, zweitens, drittens so und so weiter. Und dann gibt es wieder Verweise auf echte Menschen. Das ist sehr cool. In der dritten Geschichte ist dann halt eben ein bisschen mehr Murakami. Da geht es um einen Mann, der sich vornimmt, einen Menschen zu schaffen und zu erträumen. Und das hat dann auch, das hat dann ja so ein bisschen magischer und weniger realistisch. Aber ja, gefällt mir bisher eigentlich ziemlich gut, aber es ist wirklich sehr schwierig zu lesen. Weil es soll nicht einfach sein, man muss sich sehr konzentrieren. Und es ist halt immer die Frage, was kann man verstehen und was verstehe ich jetzt in dem Moment nicht, weil ich zu blöd bin.
Ja, das ist dann halt blöd, wenn du halt gerade nicht weißt, ob das wirklich jetzt wichtig ist, dass du es schon vorher gewusst haben solltest oder eben nicht.
Ja, aber es ist ganz, ganz lustig, wenn man mitgoogelt. Also und die Namen dann, gibt es die wirklich, gibt es die nicht? Das ist ganz, macht Spaß, aber ist herausfordernd. Die Geschichten sind aber auch alle sehr kurz, also so maximal 10, 15 Minuten. Ah, 15 Seiten.
10, 15 Minuten.
Ja. Mhm. Ich glaube, das war's. Von mir. Slay the Spire habe ich gespielt. Slay the
Spire, ja.
Und die war jetzt schon ein paar Mal beim Herzen. Mhm. Aber ich schaff's Herz einfach nicht.
Und ich habe das Herz auch noch nie besiegt.
Es, es bricht mich ein bisschen. Es bricht mein Herz, dass ich das Herz nicht.
Ich spiele selten extra zum Herz, einfach nur, weil ich nie den Glauben habe, dass ich es überhaupt schaffe. Und denke mir, okay, ich will jetzt aber nur cool Deck bauen.
Hm. Es ist wie mit Spelunky 2. Hm.
Aber ich habe jetzt wirklich so ein paar richtig coole Decks gehabt. Mhm. Also irgendwie immer, wenn man eine Karte exhaustet, kriegt man eine zufällige. Und das war immer auf, und dann auch zusätzlich ganz viele Kombos. Hat so Spaß gemacht. Und es war ein richtiger Selbstläufer.
Mhm.
Und ich war mit vollem Leben dann beim Herzen. Aber ja, das war's dann. Nicht. Da ist es dann halt auch gar nicht aufgegangen plötzlich. Bis dahin war es immer so voll viel Schaden in der ersten Runde schon. Und das Herz, das macht dann ja.
Hat es ist schlimm, erledigt. Das Herz.
Ja, aber es war ein cooles Spiel.
Gut, ich kann dir ein anderes Roguelite empfehlen, das ich gerade für 2 Stunden gespielt habe.
Mhm.
Also ich habe das gerade kurz vor dem Podcast gekauft und gespielt. Und es macht sehr viel Spaß. Es heißt Balatro. Es ist ein Poker-Roguelike.
Aha.
Ich bin immediately out.
Du baust dir dein Deck zusammen, indem du halt Pokerkarten hast, die auch Multiplier und so weiter haben. Also wenn du bessere Hände hast, hast du einen besseren Multiplier auf deine Werte. Du kannst Joker kriegen, die noch für deine Karten weiter upgraden. Du kannst den Multiplier upgraden mit verschiedenen Karten. Und es macht einfach sehr viel Spaß zu spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht. Kann ich sehr empfehlen für Roguelike-Fans.
Schaut ganz lustig aus.
Ich weiß, ich finde halt, es gibt ja oft Spieler, die klassische Kartendecks als Basis nehmen für Dinge. Also mir gefällt noch ein Hand of Fate. Mhm. War mal sowas. Und ich mag das konzeptionell nicht. Ich will, dass die eigene Karten machen.
Kann ich das gut verstehen. Das war auch das Erste, was mich davon abgeschreckt hat. Einfach nur, weil es halt nur Poker ist eigentlich.
Und ich meine, to be fair, ich mag Dicey Dungeons.
Mhm.
Und Dicey Dungeons ist nur Würfeln.
Würfel sind aber cooler als Karten. Also als Pokerkarten.
Ich weiß nicht, ich mag lieber. Es gibt oft von so Spielen, also von so simpleren Kartenspielen dann auch Würfelversionen.
Ja, Yahtzee.
Also,
Würfelpoker.
Ja, zum Beispiel, aber auch
Magic. An,
ja, das kenne ich nicht. Aber jedenfalls bin ich davon nie ein Fan. Aber stimmt eigentlich nicht. Ich schaue gerade Dicey Dungeons an. Ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Aber in Wirklichkeit ist das ja ein Kartenspiel. Also man nimmt ja Waffen und so weiter und das sind ja Karten. Es hängt halt nur, man soll nur die Würfe richtig verteilen in seinem Deck, dass irgendwie das Equipment ist. Naja.
Balatro kann ich trotzdem sehr empfehlen. Kostet 12 Euro oder so. Ist vor 2 Monaten erst rausgekommen, glaube ich. Oh, es macht wirklich sehr viel Spaß. Und ich werde nach dem Podcast wahrscheinlich auch noch 2-3 Runden spielen. Bis zum Ende habe ich es bisher noch nicht geschafft. Aber ich schalte immer noch weitere Joker-Karten frei und das macht Spaß.
Cool.
Dann habe ich noch 2 Filme geschaut. Ich habe das Suicide Squad geschaut.
Oho.
Das ist der neue Suicide Squad, also neu. Ist, glaube ich, jetzt mittlerweile 2021. hat nichts mit dem Vorgänger Suicide Squad zu tun, der richtig schlecht war. Der ist besser, aber jetzt auch kein besonders guter Film. Idris Elba ist dabei, John Cena. Aber von mir kommt da keine Empfehlung.
Aber du bist auch kein Superhelden.
Ich mag Batman-Filme. Fan, oder? Ich mochte auch Birds of Prey zum Beispiel, das war der Harley Quinn-Film.
Ja, ich bin noch mehr out als beim Pokémon-Rucklack.
Ja. Kommt von mir auch keine Empfehlung für diesen Film. Er ist besser als der Vorgänger, aber nein. dann habe ich noch einen Film rewatched, das war Annihilation. Mit Natalie Portman und Jennifer Jason Leigh.
Ist er gut gealtert? Also magst du ihn noch immer?
Ich hatte ihn besser in Erinnerung. Er ist immer noch gut, aber die Fehler fallen einem beim zweiten Mal schon doch einiges mehr auf. Und er ist, wenn man halt einen Zonenfilm schauen will, kann man auch einen anderen Film schauen. Also Stalker. Aber Annihilation ist immer noch ein sehr guter Film.
Weil mir hat er damals ja sehr gut gefallen. Und habe vor kurzem im Internet auf X gibt es ja die Timeline, die, ich meine, ich folge eh fast niemanden mehr, aber da gibt es dann eben noch diese Timeline, wo man nur Empfehlungen kriegt von irgendwelchen Leuten. Und da ist mir so ein Thread empfohlen worden über Annihilation. Und der war so negativ. Und dann habe ich mir gedacht, was? War der Film so schlecht?
Der Film,
also das war
ist
so,
echt
so, als ob der Comically schlecht gewesen wäre. Und dann habe ich mich schon ein bisschen hinterfragt.
Aber warte, war du hast die Person von irgendeiner random Person dem übrigen Nazi-Twitter gelesen? Also wer weiß?
Ja.
Also so wie ich das mitbekommen habe, teilen sich da doch etwas die Meinungen bei diesem Film bei vielen Leuten. Aber die meisten Leute, denen ich zum Beispiel auf Letterboxd folge, sind positiv dabei. Also sind immer noch alle Fans von diesem Film. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es viel schlechter geworden ist nach dem zweiten Mal schauen. Es fällt halt, die Makel fallen halt nur um einiges mehr auf.
Okay.
Die letzten 20 Minuten sind trotzdem immer noch sehr cool. Ja, ansonsten habe ich auch nichts mehr. Also machen wir jetzt mal eine kleine Pause und sind dann gleich wieder da mit One Piece. So, wir sind zurück aus unserer Pause und steigen dann mal in die beiden One Piece Folgen ein, die wir diese Woche geschaut haben und starten mit Folge 6, A Ray of Hope. Hannibal ist immer noch gefesselt und er wurde von Mr. Two gefesselt, nachdem dieser sich als Nami ausgegeben hat.
Ja, ich bin in kurzer Zeit natürlich wieder drauf reingefallen.
Ja, ich auch.
Ja, das ist direkt am Anfang der Folge. Ich war noch ein bisschen desorientiert, habe nicht gewusst, wo ich bin, was ich da schaue, wo wir gerade in der Handlung sind. Vielleicht habe ich auch die falsche Folge angefangen, was weiß ich. Und da war plötzlich Nami. Ich habe es aber bemerkt, bevor es aufgelöst wurde.
Ja, okay. Aber er kriegt euch gut dran.
Ja.
Wir sind dann Magellan, der am WC sitzt und es klingt einfach grauenhaft.
Er vertragt anscheinend sein Gift nicht.
Ja.
Also die Stärke seines Durchfalls hängt zusammen mit
seinem Giftverbrauch.
Ja. Ich hätte es aber nicht gebraucht.
Ich auch nicht.
Also mich hat es da nicht so gestört, muss ich sagen. Also ich habe ein bisschen gekichert dabei und mir gedacht, arme Maus. Und dann habe ich mir gedacht, uff, Paul, der Paul wird das nicht mögen. Und dann habe ich gedacht, niemand wird es auch nicht mögen.
Es ist ein Unterschied, wenn man es im Manga liest und es einfach nur so zwei kleine Sprechblasen sind, als halt eine 10 Sekunden
gesehen. Ja, aber was sollen sie machen? Leise? Einfach nur leise im Klo sitzen lassen? Es ist ja doch auch für Kinder. Und Kinder finden das wirklich lustig, sowas.
Nein, ich habe jetzt kein Problem damit, dass das so gezeigt wurde, aber jetzt so persönliche Präferenzen mäßig hätte ich es nicht gebraucht.
Ja. Ungefähr
kein
so.
Furzhammer. Humor.
Es ist halt nicht nur Furzhumor. Es klingt, man kann sich sehr genau anhand der Akustik vorstellen, was da passiert.
Okay.
Saldev und die Blugoris haben die Gefangenen, die ausgebrochen sind, wieder gefangen genommen. Mr. Two erwacht und findet sich in einer Bar wieder. Aber diese Bar ist immer noch im Gefängnis. Die Person, die wir am Ende der vorigen Folge getroffen haben, ist jetzt eine Frau und stellt sich als Inazuma vor. Sie hat Mr. Two und Luffy hierher gebracht. Das Licht geht aus und wir sehen eine Bühne. Und auf dieser Bühne steht Ivankov, der nach Tim Curry in der Rocky Horror Picture Show modelliert ist. Er heißt Mr. Two willkommen im Impel Down Level 5,5. Und alle jubeln Ivankov zu, denn er ist der König der Newcomers. König oder Königin, es wird immer durchgewechselt.
Ist schon der Punkt, wo Mr. Two weirdly skeptisch ist davon und sagt, what is it with this army of perverts?
Mhm. Das passt aber gar nicht.
Also, ich meine, vielleicht meint der Pervert weniger negativ, als es konnotiert ist.
Ja, vielleicht meint das auch so Fellow, also so ein bisschen.
Naja, oder,
also so, dass er es halt sein ganzes Leben lang so gehört hat und jetzt sagt es halt auch so.
Naja, oder ich meine, Frankie nennt sich ja auch so. Ja. Also, eigentlich wär's spannend wieder. Es kann auch sein, dass in der Übersetzung was verloren geht.
Es kann schon sein. Ich weiß es nicht.
So gut ist mein Japanisch nicht.
Ich habe nicht so zugehört.
Na, das Wort ist Hentai.
Ja.
Aber ich weiß nicht, das was ist das. Also,
pervers.
Naja, schon, ja. Aber.
Ja.
Ob das dann anders kommt, als wenn wir das sagen, weiß ich nicht.
Ist eine gute Frage. Auf jeden Fall kommt dann ein Pirat an, der sich beschwert, dass sein Vater ein König war und vor 15 Jahren auf Ivankovs Insel gegangen ist und als Okama zurückgekommen ist. Er beschießt Ivankov mit einer Kanonenkugel und Ivankov schickt die Kugel mit einem Deathwink zurück.
Extrem cool. Deathwink.
Ja, zwinkern einfach. Ja. Ivankov springt ihn an und initiiert Hormone in ihn hinein und verwandelt ihn in eine Frau.
Ich meine, das ist ein bisschen viel, muss ich sagen.
Also ich fand es grundsätzlich extrem cool. Also so als Frucht ist aufregend, die Power. Später singt er ja dann das Lied, also das,
genau.
Das halt jeder, das, also das sein soll, was er sein möchte. Und ich meine, der wollte es jetzt nicht,
das ist,
der da reinkaufen müsste.
Also
der
zugegeben,
wollte das nicht.
Zugegeben, wollte ihn auch umbringen, also
ja.
Keine Ahnung. Aber ja, Selbstbestimmung ist es nicht unbedingt.
Naja, aber es war, glaube ich, aber nur, weil der ihm halt wirklich Schaden zufügen wollte und dann, er hat kein Mitleid mit Menschen. Ivankov meint, es soll einfach jeder das sein, was er sein will. Das Geschlecht spielt hier keine Rolle. Dieser Ort ist der Garten der Freiheit.
Also meine, die haben ja echt gute Zeit dort.
Mhm.
Auf diesem Level 5.5. Es schaut jetzt aktuell nicht so aus, aber ich hoffe, dass dieses Paradies bleibt. Also dass es jetzt zerstört wurde durch die Ankunft vom Luffy.
Ja.
Sondern dass die da irgendwie ihre gute Zeit weiterhin haben können.
Einfach ihr Leben leben können.
Ja.
Weil die werden wahrscheinlich nicht alle rauskommen.
Ja.
Ich würde übrigens sagen, das sind ja auch die Leute, die verschwunden sind im Gefängnis.
Ja, wahrscheinlich.
in diesem Gefängnis. Ich meine, zugegeben, sie sind nicht ausgebrochen, aber
ja. Sie sind immer noch im Gefängnis. Mr. Two rennt zu Ivankov und ist froh, ihn endlich zu treffen und bittet ihn, Luffy auszuhelfen. Sie spazieren dann einen Gang entlang und Ivankov sagt ihm, wieso er Mr. Two verarztet hat. Er hat ihn verarztet, weil Luffy ihn darum gebeten hat. Das war seine letzte Bitte, bevor Luffy selber zusammengebrochen ist. Luffy selbst wird seit 10 Stunden geheilt. Er ist hinter einer Tür mit einem riesigen Schloss eingesperrt und wir hören seine Schreie aus dem Raum kommen.
Es klingt so, als ob er alles auskotzen würde. Also vorher hatten wir Durchfallgeräusche.
Ja.
Und jetzt gibt es viele Kotzgeräusche.
Und nachher kommen noch Essgeräusche.
Sehr viele sogar. Aber es wird noch 2 weitere Tage dauern, bis er vollständig geheilt ist. Es wird ihn noch 10 Jahre seiner Lebenszeit kosten und das erhöht seine Überlebenschance von 0 auf 2-3%.
Da frage ich mich, ob das zum Schluss noch immer aktuell ist. Weil er überrascht ja dann doch mit seinen Heilungskräften. Also er heilt sich ja viel besser als erwartet.
Ja.
Also vielleicht ist diese 10-Jahres-Einschätzung auch gar nicht so.
Ich meine, das kann ja nur Statistik sein. Also es wird ja nicht genau 10 Jahre von jeder Lebenszeit abziehen, sondern so im Schnitt wird man 10 Jahre verlieren.
Mhm. Aber es wird halt ein bisschen beunruhigend, weil sie haben ja schon bei seinem Gear irgendwas
bei
auch
Gear
schon
2.
gesagt, dass er jedes Mal, wenn er das macht, sein Leben verkürzt.
Ja.
Ja, also ich würde sagen...
Es akkumuliert sich.
Also in diesem Fall... Na, tut's das? Vielleicht geht das aus von gesunden Menschen und nicht von welchen, die die ganze ihre Lebenszeit verkürzen. vielleicht wird es schlimmer dadurch, vielleicht wird es besser dadurch.
Vielleicht,
also vielleicht verliert man in Wirklichkeit, keine Ahnung, 8% der Lebenszeit.
Ja, genau, das
und das worked out als 10 Jahre normalerweise, aber in dem Fall als ein bisschen weniger.
Vielleicht hat er nur ein halbes Jahr verloren.
Maybe he will wake up dead tomorrow.
Mhm. Ja.
Das war eine Simpsons-Referenz. Das ist eine meiner Lieblingsszenen der Simpsons.
Aber ich habe mir gedacht, also als ich das geschaut habe, wenn ich in so einer Situation wäre, also so kurz vorm Sterben und jemand würde sagen, ja, ich kann dich vielleicht heilen, aber 10 Jahre kürzer leben, ich glaube, da wäre ich kurz so,
Naja, entweder du stirbst sicher oder vielleicht.
Also ich finde halt auch, also der Qualifier, dass es 10 Jahre, also, aber das Problem ist, dass 10 Jahre weniger Lebenszeit sind, ist halt echt wurscht at that point, ja. Weil wenn er sonst einfach stirbt, ich meine.
Aber danach ist es halt irgendwie so, ha, jetzt habe ich es geschafft, aber 10 Jahre schon.
Wärst du doch lieber gestorben.
Ja, das ist wieder wie mein.
Bist du wieder wie in Soma?
Ja, ich glaube eben, dass das ist wieder dann so eine Situation war. Das ist
Mr. Tu geht zur Luke in der Tür und wir sehen für einen Augenblick einen leidenden Luffy mit weißen Haaren. Mr. Tu bittet Eva, nochmals Luffy zu helfen, aber dieser schlägt ihn, weil er das bereits macht. Eva kommt sagt, dass er nicht jemandem hilft, der auf alles von anderen angewiesen ist. Wunder passieren nur Menschen, die nicht aufgeben. Er erklärt auch, dass er die Hormonfrucht gegessen hat. Er kann Menschen von innen aus verändern. Die Männer hier können vorher Frauen gewesen sein und umgekehrt auch. Und Ivankov fügt noch hinzu, dass es in jedem Stock vom Gefängnis Eingänge zum New Karmaland gibt. Sie haben auch eine Schnecke, mit der sie das Gefängnis überwachen. Sie stehlen sich auch Zeitungen, um über die Außenwelt zu erfahren. Mr. Tu fragt, wie so etwas Riesiges überhaupt existiert. Eva erklärt, dass es das Level 5.5 davor nicht gegeben hat. Vor langer Zeit gab es einen Gefangenen mit einer grabenden Teufelsfrucht. Er war die Person, die dieses Gebiet zwischen Level 5 und 6 gebaut hat. Und er fügt noch hinzu, dass Level 6 die Eternal Hell wirklich existiert und nur für die schlimmsten Gefangenen ist.
Und ein paar Goons.
Ja. Auch ein paar riesige Goons im Hintergrund.
Die sind halt groß.
Ja.
Die gehen sich sonst nirgends so aus.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade Thema war. Ich glaube, genau, bei Level 6 ist auch gesagt worden, dass es nur für Leute ist mit Death Sentence oder die permanently im Gefängnis sind.
Genau.
Also die Leute in der Lava Hell, die kommen immer wieder frei. Also vielleicht.
Ich glaube, es war einfach nur anders gemeint. Ich glaube, es kommt keiner raus.
Das macht gar keinen Sinn. Also, ja. Das ist ein absoluter Blödsinn.
Also ich meine, das sind so die Buggy-Tier-Leute oder sowas, ja. Dass die vielleicht nicht lebenslang im Gefängnis sind, kann ich mir noch vorstellen. Aber alles
drunter. Die haben Leute erfrieren sehen oder schon erfroren gesehen.
Also ich weiß schon, die Weltregierung hat es jetzt nicht so mit den Menschenrechten, nein. Aber das wird schon vielleicht auch, aber also es wirkt ein bisschen drastisch.
Ja, schon.
Dafür, dass man danach wieder freigelassen wird.
Aber ich würde denken, in der One Piece-Welt wäre es wahrscheinlich besser, durch das schlimmere Vergehen begehen, um zu Level 6 zu landen und nicht drüber.
Da kriegst du zumindest eine öffentliche Hinrichtung und nicht so.
Es ist auch weird, weil wir sind jetzt ja wieder dabei. Also ich habe gedacht, wir kommen jetzt zu Level 6 und dann werden wir schon sehen, wie schlimm das dort wirklich ist und was eigentlich viel schlimmer ist als überall sonst. Aber nein, wir kommen nicht zu Level 6.
Nein, wir sind schon in Level 6 theoretisch.
Ja, oder wir sehen halt nur ganz kurz, wir sehen jedenfalls keine Gräueltaten in Level 6, sondern wir sehen einfach nur, dass die da halt festgekettet sind und...
Genau.
Ne? Ja.
Sie dürfen sich nicht frei bewegen, das ist schon mal
einiges. Aber viele können sich frei bewegen, die so an... Es stehen ja aber an den Gittern da noch und drehen raus, rufen raus.
Und sind nicht in Lava.
Ja.
Und klimatisch wirkt es auch nicht so schlecht.
Eva fügt noch hinzu, dass, wenn sie früher gekommen wären, sie nicht so einfach bis Level 4 vorgedrungen wären. Denn es gab noch eine Gewalt im Impel Down, eine weitere Gewalt. Der Obergefängniswärter Shiryu of the Rain. Seine Kraft war so stark wie Magellan, aber durch Erfahrung noch tödlicher. Er hat einfach aus Spaß Gefangene umgebracht und wurde am Ende von Magellan selbst in Level 6 eingesperrt. Und die furchtbarste Frau in der Geschichte der Piraterie, Katharina Devon, das große Kriegsschiff San Juan Wolf und der große Trinker Vasco Shot sind alle angsteinflößende Piraten, die in Level 6 eingesperrt sind.
Werden wir die noch sehen? Oder?
Ja.
Oder sind das nur so Geschichten jetzt, die wir hören? Und die werden wir nie.
Wir werden wissen, auf alle drei treffen.
Okay, sehr cool.
Und es ist auch eine weitere Person auf Level 6, nämlich Crocodile.
Ja, das bin ich jetzt. Ja. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet.
Nein. Wir haben ihn noch nie gesehen. Mr. Tu sagt Eva, dass Ace der Grund für Luffys Einbrechen in Impel Down ist. Eva meint, dass er das aufgeben muss, da er erstmal überleben muss. Es ist bereits nach Mitternacht, also wird Ace in 15 Stunden exekutiert werden. Und in 7 bis 8 Stunden wird er aus dem Impeltown transportiert. Luffy braucht noch 2 Tage und falls er es überlebt, noch weitere 3 Tage Schlaf zur Erholung.
Also wir rechnen natürlich damit, dass Luffy sich schneller heilt.
Ja.
Ich würde auch sagen, es ist wahrscheinlich relativ unseriös, einfach zu sagen, 3 Tage braucht man zum Erholen, zum Schlafen.
Ja.
Weil, also das, ich meine, keine Ahnung. War schon mal wer von euch in einem Krankenhaus oder hat schon mal jemand gekannt mit einer, also so genaue Prognosen gibt es da nicht?
So genau.
Also beim gebrochenen Arm oder so geht das vielleicht noch. Mhm. Da kann man sagen, okay, da braucht es halt ein paar Wochen, bis der kalt ist oder so.
Ja.
Aber ich weiß nicht, sich erholen von einer Operation ist, glaube ich, sehr verschieden.
Ja, es ist ja
Hormoninjektion. Also ich würde nur eine Range sagen oder so sagen, zumindest 3 Tage plus minus. Ich würde nicht sagen, er braucht 3 Tage. Also ich meine, er hat gesagt mindestens. Aber
oder hat er mindestens
gesagt? Ich weiß nicht, ob er hat nicht mindestens gesagt. Aber vielleicht jede Person, die er initiiert hat mit diesen Hormonen, hat 3 Tage gebraucht. Zufällig.
Aber die waren halt nicht so viel vergiftet wie Luffy auch.
Also ja.
Ich sag mal, ich weiß nicht, ob er ganz das wissenschaftliche Rüstzeug hat, um mit dieser Hormonspritze umzugehen.
Vielleicht nicht. Mr. Two hat beschlossen, zu Luffys Kammer zu gehen und ihn anzufeuern. Und er steht bereits seit einer Stunde vor seiner Kammer. Nach weiteren 2 Stunden kommen die anderen dazu und sind gerührt von Mr. Twos Verhalten und fangen auch an, Luffy anzufeuern.
Psst, hab ich mir da gedacht. Psst. Die schreien so laut, sie werden gehört, oben oder unten. Und dann kommt man drauf und findet sie.
Ein Wärter kommt zu Magellan. Sie haben Informationen erhalten, dass Luffy verschwunden ist und sie finden auch den angebundenen Hanyabal. Mittlerweile ist es 7 Uhr morgens und sie feuern Luffy immer noch an. Wir gehen zu Ace. Jinbe fragt Ace, ob es nicht besser ist zu glauben, dass Hancock ihn angelogen hat. Ace schreit ihn an und meint, dass Luffy seit er ein Kind war schon immer solche leichtsinnigen Aktionen gemacht hat und ihm Sorgen bereitet hat. Dann tritt aus Luffy seiner Kammer Blut heraus. Ivankov nimmt an, dass Luffy gestorben ist. Aber es klopft an der Tür und in der Kammer ist ein ausgehungerter Luffy, der nach Essen schreit.
Okay, erstens, was war das Blut? Also ich weiß, dass das Blut für den Schock-Value da war.
Extrem viel Blut gespuckt.
Ja.
Vielleicht hat er extrem viel Blut gespuckt, das kann schon sein.
Aber das ist halt alles auf einmal ausgeht, das halt wird.
Also ist das... Yeah. Keine Ahnung, also ich hätte nur irgendwie, hätte mir eine Aufklärung gewünscht.
Ja.
Und irgendwas wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht mehr, egal.
Ich finde, der Ausgang unter Luffy schaut sehr weird aus.
Schaut arg aus, ja. Aber er kriegt ja gleich wieder seine Farbe zurück.
Aber zuerst mal jubeln alle, dass er überlebt hat und Eva kann es nicht glauben, dass er nicht mal einen Tag gebraucht hat. Und es ist jetzt genau Zeit, um Ace zu seiner Exekution zu bringen. Alle in Level 5.5 bringen Essen und nach 30 Minuten durch in dem Essen kommt Luffy aus der Kammer.
Also er kriegt auch absurde Mengen an Essen.
Ja.
Und irgendwie rohes Fleisch in groß.
In sehr großen Mengen.
Ich meine, auch in großen Schlagen.
Ja, auch in Kern. Aber ja, das war dann auch schon das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge?
Nein.
Gut, dann gehen wir zu Folge 7. Sie heißt, glaube ich, Infinite Hell. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Luffy lebt und freut sich, dass Mr. Two auch noch lebt. Aber Mr. Two bricht dann zusammen, da er Luffy so lange angefeuert hat. Luffy bedankt sich bei Mr. Two für all seine Hilfe. Und Inazuma kommt und gibt Luffy seinen Hut und neue Kleidung. Er will dann so schnell wie möglich weiter, aber sein Körper macht noch nicht ganz mit. Er fragt, ob Eva nicht mit ihm ausbrechen will, da Eva der Grund ist, wieso Mr. Two so weit gekommen ist. Aber Eva meint, dass noch nicht die Zeit ist, auszubrechen. Er versteht die Balance der Gewalten der Welt. Die Marine und die Whitebeard-Piraten versuchen, die Balance zu kippen, aber jener Mann hat noch nicht agiert. Er meint seinen Gefährten, den revolutionären Dragon.
Big reveal.
Ja. Ja, schon, weil wir haben ja bisher noch niemanden getroffen, der irgendwie was mit Dragon Idols zu tun hatte.
Mhm.
Glaube ich.
Kann sein. Außer halt Luffys Opa.
Nein, ich meine jetzt ja auf...
Genau, auf seiner Seite.
Also es gab irgendwie, es gibt Piraten und es gibt Marine, aber es gab noch niemanden, der mit Dragon gemeinsam
das
was macht.
Das ist richtig. Aber wir haben jetzt mal endlich auf Personen getroffen, die mit Dragon arbeiten. Luffy meint, dass das sein Vater ist, so nebenbei bemerkt.
Lustiges
Ding. Ist ziemlich gute Szene, weil es duckt dann irgendwie so kurz die, auch die Musik im Hintergrund,
ja,
während Luffy redet und es wird dann irgendwie so drüber hinweg geglossed und dann am Ende fällt es allen auf, ja, dass das doch eine schockierende Nachricht ist.
Ja. Vor allem schockierende Implikationen für alles, weil zuerst mal fügt Eva hinzu, dass sobald Dragon agiert, er zurück zur Oberfläche kehrt und Eva ist jetzt schockiert über die Aussage von Luffy.
Dann gibt es ja die Szene, wie Luffy erfährt, wer sein Vater ist. Oder eine Rückblende. Oder wie er mit seinem Großvater, ja, genau, redet. Hatten wir dann nicht schon in der Serie einen anderen Moment, wo er das erste Mal erfährt?
Nein.
Aber
das war die Szene, die wir gerade im Flashback gesehen haben.
Okay, das war die.
Ja, das war bei Waterseven.
Was war das für ein Boot?
Das war kein Boot. Der Opa von Luffy hat eine Wand zerstört, als er reingekommen ist. Und die anderen Marine haben ihn dazu gebracht, auch die Wand zu reparieren, die er kaputt gemacht hat.
Okay.
Eva fragt Luffy, woher er kommt und ist schockiert von seiner Antwort, nämlich dem East Blue. Und wir kriegen ein kurzes Flashback zu Dragon und Eva.
So ein cooles Ding. So, es wird den umhängen. Es ist so cool.
Weil, wenn Dragon am Balkon steht, schaut er immer Richtung Osten. Eva beschließt, Luffy zu helfen und gemeinsam mit ihm zu Level 6 zu gehen. Es ist die Zeit gekommen, um auszubrechen. Aber Eva warnt Luffy noch, dass er nicht mehr so leichtsinnig über seine Familie reden soll. Eva selbst wurde eingesperrt, weil er einer der Anführer der revolutionären Armee ist. Er gibt den Auftrag, dass alle aushelfen sollen, zu Ace zu kommen und aus dem Impel Down auszubrechen. Luffy kippt dann nochmal kurz um und wird mit Adrenalin injiziert und steht wieder.
Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde das ganz cool mit seinen Fingernägeln, dass er die schon so reinrammt in den Körper und die Hormone injiziert. Das ist cool.
Ja, wir haben eine sehr abgeschwächte Version davon schon mal gesehen gehabt, nämlich bei Miss Doublefinger. Das war die von Baroque Works, die gegen Nami gekämpft hat, die mit der Spikes Frucht, weil sie hat sich ja auch in die Muskeln gestochen und sich stärkere Muskeln gegeben.
Das war die Steroid-Steroid-Frucht, ja.
Aber jetzt sind Magellan und Domino unterwegs zu Level 6. Sie müssen den Gefangenen um Punkt 9 Uhr übergeben. Vizeadmiral Onigumu steht vor dem Gefängnis bereit für die Übernahme. Luffy rennt mit Ivankov und Inazuma durch Level 5 und sie kommen mit Leichtigkeit durch die Wölfe und sind bereits bei den Treppen zu Level 6.
Inazuma ist auch absurd stark. Und kann laufen mit Weinglas in der Hand, genau, und was sonst.
Zwar ständig. Ich meine, das ist aber so ein Fake-Weinglas, wo die Flüssigkeit einfach nicht mal rausschwappen kann.
Aber hat man Inazuma schon mal trinken gesehen?
Ich bin mir nicht sicher.
Weil vielleicht ist es so wie bei der Frau aus Ghost Trick.
Ja.
Die man nur anprostet, aber nie einen Schluck nimmt.
Die Kameras erkennen dann die Gruppe und Hannibal gibt den Auftrag, mit den Wärtern zu Level 6 zu gehen. Magellan kommt dann an, um Ace abzuholen. Luffys Gruppe rennt weiter und kämpft sich mit Leichtigkeit durch die Verteidigungen. Und sie kommen an der Zelle an, aber Ace ist bereits weg. Jinbei erkennt Luffy an seinem Strohhut und sagt ihm, dass er gerade erst mitgenommen wurde. Also rennen die drei weiter und kommen am Lift an, aber sie können nicht den Lift nehmen und selbst die Treppen wurden blockiert. Bei den Treppen kommt auch eine Gaswolke, die Luffy sofort einschläfert. Ace soll weitergebracht werden, aber er kämpft kurzzeitig gegen die Wärter und besiegt ein paar, bevor Magellan ihn zu Boden drückt.
Sehr cool, er kämpft mit seinen Zähnen.
Und dann auch mit einem Speer. Bei Luffys Gruppe verwendet Inazuma seine Teufelsfrucht und deckt die Treppe ab, damit kein Gas mehr herauskommt. Er hat die Snip-Snip-Frucht gegessen und ist ein Scherenmensch.
Wo ist da das Weinglas, wenn die Hände Scheren sind? Sieht man das Weinglas?
Wahrscheinlich abgestellt. Nein, wir haben es nicht gesehen. Eva meint, dass es aussichtslos ist, Ace-1 holen, da die Marine-Eskorte schnell ist und sie sich durch alle durchkämpfen müssen, um wieder zu Level 1 zu kommen. Also sollten sie Whitebeard vertrauen, dass er Ace retten wird. Aber Luffy hat eine andere Idee. Er beschließt, dass er zum Marine-Hauptquartier will. Ivankov fragt ihn, ob er weiß, was er macht. Aber Luffy meint, dass wenn er jetzt aufgibt, er es für immer bereuen wird. Dann kommt ein Lachen aus seiner Zelle. Es ist Crocodile. Er sagt, wenn sie entkommen wollen, sollten sie ihn befreien. Er hat jetzt erst vom Krieg zwischen Whitebeard und der Marine erfahren und er will sich die Chance nicht entgehen lassen, um Whitebeard zu besiegen. Mit seiner Kraft können sie alle aus dem Gefängnis entkommen. Luffy schreit ihn an wegen Alabaster, aber Crocodile meint, dass das alles in der Vergangenheit liegt. Eva ist auch dafür, ihn freizulassen. Eva und Crocodile kennen sich von früher, als er ein Rookie war, und selbst wenn er sie verraten sollte, können sie ihn zurückhalten. Denn Ivankov kennt Crocodiles Geheimnis.
So aufregend. Also ich habe nie mehr sofort geschrieben oder eigentlich einen Ball aufgetragen zu fragen und dann später geschrieben, weil ich das Ball nicht mehr fragen konnte.
Warte mal, du hast mir nicht aufgetragen zu fragen. Ich habe gesagt, ich habe die Folge noch nicht gesehen und deswegen hast du es zurückgezogen.
Ach so, okay. Na, da habe ich nie mehr dann sofort geschrieben, ob wir bald erfahren, ob wir das bald erfahren. Und wahrscheinlich nicht. Mittlerweile weiß ich.
Also, wir können jetzt drüber reden, einfach, weil es ist eine Sache, die bisher nicht angesprochen wurde. Aber es ist naheliegend zu vermuten, was die beiden halt vielleicht miteinander zu tun haben.
Was würdest du annehmen, Paul?
Ja, ich mache keine Ratespiele.
Also. Also, dass Crocodile vielleicht eine Frau gewesen war.
Ja, kann schon sein.
Und dann kommen wir zu einer der lustigsten Theorien in One Piece Universum. Es ist die Croco-Mom-Theorie. Das ist die Theorie, dass Crocodile Luffys Mutter ist.
Ich meine, okay. Ich bin in.
Ja.
Es wäre aber durchaus spannend.
Die Blutgruppe?
Nein. Ich schau nach. Es wäre natürlich spannend zu wissen, ob das eine aktuelle Theorie ist oder ob es mittlerweile.
Die Theorie kam direkt, als diese Folgen rausgekommen sind.
Nein, aber ob die noch vertreten wird oder ob sie mittlerweile obsolet ist.
Das werde ich euch nicht sagen.
Ja, weiß ich schon. Aber ja, ich meine, sonst würde ich sagen, Luffy hat echt scheiß Eltern, weil das fast so ist.
Ja, weißt du, Dragon wirkt das nicht so schlimm.
Also offensichtlich kümmert sich niemand.
Er ist keine Präsenz in seinem Leben zumindest. Aber wenn Crocodile seine Mutter wäre, wäre es halt richtig schlimm.
Eben, also das ist jetzt nicht so ein Win.
Aber was ist da passiert dann? Also warum ist sie so böse geworden?
Keine Ahnung.
Vielleicht war sie immer böse.
Vielleicht wegen dem Testosteron.
So richtig eingefallen.
Das war immer eine meiner Lieblingstheorien.
War oder ist?
Aber ja, gehen wir weiter, weil Jinbe bittet sie auch, ihn mitzunehmen, weil er auch Ace retten will. Und Luffy meint, dass er auch gerne mitkommen kann. Inazuma befreit Jinbe und Crocodile und er hätte nicht gedacht, dass sie zwei Warlords mit sich nehmen würden und Luffy fragt, wer der zweite Warlord ist. Jinbe und Crocodile sind direkt feindselig gegenüber, aber Eva kann Crocodile mit wenigen Worten unterbinden und Luffy hat jetzt eine Crew bestehend aus Ivankov, Inazuma, Jinbe und Crocodile.
Nicht zu vergessen Buggy, Mr. Two, Mr. Three.
Und wer noch fehlt und wahrscheinlich irgendwann dazu stoßen wird, Mr. One.
Vielleicht.
Ich habe den schon komplett verdrängt.
Ich habe da nie mal letztens gefragt am Wochenende, weil mir der eingefallen ist und man dachte, oh Gott, der ist nie wieder vorkommen, der wird noch eine Rolle spielen.
Wie weird eigentlich, dass sie Mr. One geforeshadowed haben. Also wen interessiert's?
Aber hey, wie findet ihr Luffys neue Crew?
Sehr gut, sehr cool. Mhm.
Ich finde, es sollte die alte Crew ditchen.
Yes. Mr. Two kann eher einspringen.
Ist voll cool.
Ja.
Mr. Two ist auch extrem cool. Eva, Eva oder Ivan?
Eva, also Eva oder Ivankov.
Eva ist auch voll cool.
Crocodile sowieso.
Crocodile ist auch lustig, ja. Ich bin auch keine Gegnerin von Buggy.
Mr. Free?
Mr. Free. Mr. Usopp der neuen Crew.
Ja. Also, es ist auch lustig, dass halt sehr viele einfach von Baroque Works dabei sind. einer der ersten großen Gegner und jetzt sind alle mal mit dem Team. Aber ja, das war dann auch schon mal das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge? Gut, wie haben die Folgen euch gefallen?
Ja, sehr gut.
Ja, ebenso.
Waren beide länger, aber es war beide Male kein Problem.
Es ist ja auch genug weitergegangen, würde ich sagen. Ja.
Und jetzt heißt es nochmal rauf. Aber halt mit einer stärkeren Crew.
Also ich meine, es hat sich jetzt zufälligerweise ausgezahlt, dass sie so weit runtergegangen sind, dass Luffy so weit runtergegangen ist. Aber at that point, also wenn das nicht passiert wäre, er hätte auch einfach oben bleiben können und abpassen.
Das stimmt.
Aber ist das nicht die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, die Aktion von Luffy? Weil Ewald wird auf ihn wartet draußen eigentlich, auf Ace und um ihn kämpfen, für ihn kämpfen wird.
Ja, es ist halt...
Aber es ist ja auch Ace' Meinung, oder?
Ja.
Dazu.
Also er wollte ja nicht, dass Luffy herkommt, weil Luffy halt immer Sachen gemacht haben, ohne Rücksicht auf alles zu nehmen. Aber ja, was waren denn eure Favorite Moments von diesen Folgen?
Die Szene mit den Mänteln umhängen.
Ja.
So im Wind wehen. So cool.
Ich hätte jetzt mal gesagt, die, über die ich kurz geredet habe, nämlich dann die kurze Comedy-Sache, dass Luffy der Sohn von Dragon ist.
Ja, das kann ich gut verstehen. Bei mir ist es dann am Ende, wo das ganze Team zusammen ist.
Interessant, dass wir alle drei eine andere Szene haben.
Er kommt selten vor, glaube ich. Aber ja, dann sind wir, glaube ich, mal fertig mit unserer kürzeren Folge dieses Mal. Es wird, glaube ich, relativ kurz.
Ja, außer wir schneiden hinten dran was.
Was noch in der Pause
ich glaube, die Pause war länger. war länger als der erste Teil heute.
Das kann sein. Aber ja, nächstes Mal werden wir auch zwei Folgen schauen. Die Folge 8 und 9.
Wie viele Folgen hat der Arc insgesamt?
10. Okay. Also,
wie heißt der nächste? Ist das Spoiler zu fragen, wie der nächste Arc heißt?
Nein. Also der nächste Arc heißt Marineford.
Okay.
Ja, okay.
Das ist der Name vom Marinehauptquartier.
Wie lange dauert der dann?
Ich glaube 17 Folgen.
Und danach ist Post War?
Ja.
Okay. Den hab ich mir gemerkt.
Ja. Ja, die Folge 8 heißt Yet Another Epic Incident. Und die Folge 9 heißt To Sunshine and Freedom.
Ich würde die Folgentitel nicht überbewerten, weil die jetzige Folge hat Infinite Hell geheißen. Und was meinen Sie damit?
Vielleicht das Leiden von Luffy.
Ja.
Am Todesbett.
Ja, aber ich meine...
So wurde es gemeint.
Aber ich finde, das ist ein bisschen oversold.
ja, ich glaube, diese Folgen sind mal etwas... Nein, sind nicht kürzer, sind gleich lang ungefähr. Wie die jetzigen Folgen. Aber ja, so lange haben wir nicht mehr im Arc. Und falls jemand Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns @vpspot auf Twitter oder dervpspodcast@gmail.com. Wir freuen uns über jede Art von Nachricht. Bewertet uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade hört.
Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich über jede Art von Nachricht freuen.
Bisher schon?
Wir haben uns über jede bisherige Nachricht gefreut. Aber ich meine, ich will jetzt keine Hassmail kriegen.
Ja, nein.
Ja, nein, das wird sehr wütend. keine negative Kritik schreiben. Also von mir aus einen Stern geben.
Nein, nicht.
Aber nichts vom Ausformulieren, nein,
wir dürfen, bitte. Wir dürfen nicht fordern, dass wir nicht einen Stern kriegen sollen. Das ist, ich glaube, das
verstoßt gegen Richtlinien. Ich habe gemeint, dass Sie das.
Nein. Ich würde dem niemals.
Also bewertet uns, je nachdem, wie ihr wollt, auf der jeweiligen Podcast-Plattform.
Nein, lass mich nicht ein zum Medium.
Vielleicht mal ein 3 Sterne geben auch.
3 Sterne würde mich, glaube ich, noch mehr stören als 1 Stern.
Ich will keine Gespräche mehr, Bewertungen hören. Das tut mir zu sehr weh.
Ich würde uns 4 Sterne geben.
Ich höre den Podcast nicht, also keine.
Ja. Aber ja, wir sind fertig für heute. Hat mich gefreut. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
Ciao.
Baba.